Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich richtig gutem Wein. Und der Kunst, ja, es ist eine, wie man ihn gewinnt, durch Anbau und Pflege. Von all dem versteht Carsten Henn ganz viel. Studierter Weinbauer ist er, Weinjournalist, Kritiker, Autor entsprechender Bücher. Aber er schreibt auch erfolgreiche Krimis und Romane. Alles scheint also zu glücken, aber eins ist ihm nicht gelungen. Und genau davon erzählt er im neuesten Weinwerk, der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam. Wir fragen Carsten Henn, was denn da los war. Er ist unser Gast in dieser Lesart. Willkommen zunächst. Wenn es um Essen und Trinken geht, gehört es bei uns irgendwie zur kulturellen Bildung, dass man auch etwas von Wein versteht. Ich werde da immer ganz kleinlaut, weil ich nie was Rechtes gelernt habe in diesen Bezügen. Jetzt aber doch durch das neueste Buch, nämlich von Carsten Henn, einem der bekanntesten deutschen Weinjournalisten und Weinautoren. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Henn.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Als wir uns verabredet haben, Herr Henn, da sagten Sie, wir können Sie als Weinkritiker, studierten Weinbauer vorstellen von mir aus, als Bestsellerautor auch von Romanen und Krimis, aber bitte nicht als Winzer. Ja. Das würden nämlich immer alle machen. Jetzt haben Sie aber tatsächlich einen eigenen Weinberg. Warum denn so empfindlich?
Ja, weil Winzer ist ja so viel mehr, als nur ein Weinberg zu haben. Also das klingt immer nach Weingut und nach einer großen Produktion. Und bei mir ist es ja nur eine Parzelle in der Lage St. Aldegunder Himmelreich, die ich mit Freunden jahrelang bewirtschaftet habe, jetzt aber auch nicht mehr. Also jetzt macht das ein sehr, sehr guter Winzer für mich um die Ecke in Bremm, am Bremmer Kalmont. Den kennt man vielleicht, weil es einer der steilsten Weinberge Europas ist. Der macht das viel, viel besser, als ich es je gemacht habe. Insofern, wenn, dann Weinbauer, weil die ganze Sache im Keller, die haben wir auch gar nicht gemacht. Die haben wir jemandem überlassen, der wusste, wie das geht.
Jetzt ist dieses neue Buch von Ihnen erschienen, Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam. Sehr persönliches Buch, Sie erzählen viel von sich, schreiben auch aus der Ich-Perspektive. Also könnte man folgern, dass Sie der Mann auf dem Titel und des Weinbergs sind, ne, von dem Sie runtersteigen.
Absolut, das bin ich. Ja. Und es ist sogar tatsächlich so, das war gar nicht geplant, dass die Reise, die ich da begehe, am Anfang startet auf einem Weinberg, der eher ein Hügel ist. Und tatsächlich im letzten Kapitel stehe ich auf einem Weinberg, der diesen Namen auch wirklich verdient hat. Eine Steilstlage an der Mosel.
Sie beginnen Ihr Buch sehr persönlich mit einem Scheitern, nämlich so von großen Traum, nämlich immer auf dem eigenen Weinberg einen spitzen Riesling anzubauen. Und das hätte ganz und gar nicht funktioniert. Warum denn nicht?
Nein, ach, es gibt so viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Es fing, glaube ich, schon damit an, dass wir die Weinbergslagen im Winter gekauft haben. Früher war das mal eine gute Idee, also eher im Frühling, weil man sehen konnte, wo der Schnee zuerst geschmolzen ist. Und das waren die wärmsten Lagen, da wurden die Trauben reif. Traubenreife ist jetzt mit der Klimakatastrophe kein Thema mehr. Die werden alle reif. Das große Thema ist Wasserversorgung. Also man muss gucken, wo die Trauben keinen Trockenstress haben. Dann haben wir drei Parzellen gekauft. Eine davon hatte direkt Trockenstress. Dann kommen wir aus Köln und aus Bonn und mussten immer an die Mosel fahren, teilweise fast 2 Stunden Fahrt und mussten uns verabreden. Das heißt, wir konnten die ganzen Arbeiten nicht dann machen, wenn sie gemacht werden müssen. Und für einen richtig guten Wein kann man eben nicht sagen, ach ja, wir machen jetzt den Rebschnitt irgendwie 2 Monate später oder wir heften jetzt irgendwie 3 Wochen später. Die muss man machen, wenn sie gemacht werden müssen. Das heißt, die waren alle nicht exakt. Und dann hatten wir Rehe, die unseren Weinberg sehr, sehr schön fanden. Wildschweine hatten wir auch. Und in einem Jahr haben wir gesagt, Mensch, wir wollen noch mehr Öxle, wir wollen kräftigeren Wein, wir lassen die Trauben noch ein bisschen länger hängen. Das Wetter sieht gut aus. Wetter war auch gut. Das Problem war, dass alle Winzer rundherum ihre Trauben abgeerntet haben. Und dann flogen die Vögel, von denen es viele gab, in St. Aldegund herum und dachten, Mensch, wir haben Hunger. Ach, guck mal da, der Weinberg ist noch voll. Und innerhalb von 2 Tagen war der nahezu leer gefressen. Mhm. Die sind sehr demütig geworden.
Das sind jetzt viele, viele, viele äußere Umstände. Aber was haben Sie denn eigentlich mit dem Riesling so, warum haben Sie da so einen Hau? Also Sie nennen ihn so da den GTR, der große trockene Riesling. So als Traumvision. Was ist denn da so besonders dran, fragt der Wein-Nichtkenner Scholl.
Ja, Riesling ist, denke ich, die größte weiße Weinsorte der Welt. Es gibt keine Rebsorte, die so ihren Boden wiedergibt, so ihren Boden widerspiegelt, die so ihr Jahr widerspiegelt. Also die ganzen klimatischen und Wettereinflüsse, die auch die Handschrift des Winzers so sehr wiedergibt wie Riesling. Hat auch besondere Herausforderungen. Man kann ihn nicht auf einen Kartoffelacker stellen, dann gibt es keinen großen Riesling. Es ist also eine wahnsinnige Kunst. Es müssen ganz viele Faktoren zusammenkommen, um so einen Wein zu schaffen. Und wenn man den dann im Glas hat, hat er auch eine grandiose Faszination und fast, finde ich, eine narrative Kraft. Also ein großer, trockener Riesling erzählt einem ganz, ganz viel über seine Herstellung, über seine Geschichte. Und da reden wir wirklich über die Geschichte, die bis in die Geologie zurückreicht, weil das ist ja der Boden, auf dem er steht und der ihn heute noch prägt. Und sowas wollte ich machen.
Stichwort ja. Ihr Buch nimmt uns nämlich genau mit durch ein Jahr. Also vom Verschneiden der Rebstöcke, bevor der Frühling so richtig anfängt, bis zur Weinlese im Herbst. Wir erleben dann mit, was auf einem Weinberg passieren muss, damit am Ende die guten Trauben für guten Wein entstehen. Und das erfahren wir nicht nur an einem einzigen Ort, sondern Sie nehmen uns mit auf ganz unterschiedliche Weingüter. War das auch so der Plan?
Ja, das war der Plan. Ich wollte wissen, was wir alles falsch gemacht haben. Und ich habe gedacht, ich besuche einige der Winzer und Winzerinnen, die mit die besten trockenen Rieslinge Deutschlands machen und arbeite mit denen und gucke halt wirklich im Detail, was sie machen, damit ich wirklich eine ganz lange Liste habe, was wir alles nicht gemacht haben, und fange an beim wahrscheinlich ja international berühmtesten deutschen Winzer für trockenen Riesling bei Klaus-Peter Keller in Flörsheim-Dalsheim. Der macht den G-Max, das ist so der teuerste trockene Riesling, den wir haben. Ich glaube aktuell war 1500 Euro, wenn man den überhaupt kriegt.
Was pro Flasche?
Pro Flasche, ja. Und Sie können ihn so gar nicht kaufen. Sie müssen eine Kiste kaufen mit 12 Flaschen Wein. Und eine davon ist der G-Max.
Also das ist aber schon Formel-1-Niveau, ja? Also,
ja, ich
denke gerade so an den 699-Sauser, den ich ab und zu beim Rewe kaufe. Sie haben ja auch mitgemacht auf den Weingütern, bei allen Arbeitsschritten. Gab es denn dann mal so einen Moment, wo Sie sagten, ja, jetzt wird es mir klar, warum das bei mir nicht funktioniert hat? So das Aha-Erlebnis des Weinkenners?
Es gab ganz, ganz viele Momente, wo ich dachte, Mensch, das haben wir auch falsch gemacht. Aber ich glaube, so der wichtigste Faktor ist zu begreifen, wie bedeutsam Zeit in allen Schritten des Weinbaus ist. Also vom Boden her, den die Zeit geprägt hat, zur Zeit, die Rebe gewachsen ist. Also dass nur einfach eine Rebe in einem gewissen Alter auch einen großen Wein ergeben kann. Dazu, dass man in dem Jahr, wo der Wein entsteht, muss die Rebe auch genug Zeit haben und keine Hektik haben. Und der Winzer eben auch. Also der muss nicht nur die Arbeiten zum richtigen Zeitpunkt machen. Es gibt auch so Minutenweinberge, wo die Winzer sagen, wenn der Regen fällt, musst du sofort dahin, ansonsten ist es zu spät. Der Winzer darf auch keine Hektik haben. Und ich glaube, das war so der Faktor, dass ich begriffen habe, Mensch, das, was wir gemacht haben, so nebenbei, wir fahren mal an die Mosel und dann machen wir einen großen, trockenen Riesling. Was für eine Hybris haben wir da gehabt. Mhm. Wenn, dann muss man es ganz machen und richtig machen, aus tiefster Überzeugung, mit vollem Herzen. Und nur dann ist diese Größe wirklich möglich. Alles andere ist dann halt nur halb so gut oder im schlimmsten Fall irgendwie so ein belangloses Produkt.
Wer jetzt vielleicht denkt, dieses Buch ist wirklich nur für den prononcierten und elaborierten Weinkenner, ist nicht so. Selbst ich, Banause, habe viel verstanden und gelernt. Ein Kapitel ist recht drastisch überschrieben, Herr Henn. Gequirlte Scheiße heißt es. Da geht es um biodynamischen Anbau.
Genau.
Müssen Sie jetzt mal erzählen, was da los ist.
Ja, die Biodynamik ist ja viel in der Diskussion gerade, und auch im Weinbau ist sie sehr, sehr wichtig. Zum einen geht es um Mohnphasen, an denen man sich ausrichtet. Es geht aber auch um einige Präparate, Hornmistpräparate. Und wenn man es ganz grob sagt, dann ist es im Endeffekt Mist, also Scheiße, die in einen Horn gefüllt wird, dann vergraben wird für eine gewisse Zeitdauer, dann wieder rausgeholt wird. Und die rührt man dann tatsächlich in Wasser ein, dass man wieder im Weinberg ausbringt. Und das Erstaunliche ist, dass die überhaupt nicht mehr nach Kot riecht, sondern wirklich frisch gerochen hat. Und erstaunlich war auch, wie gering die Menge ist, die man in so einen großen Bottich einrühren musste. Der Winzer, das sind die Kühns im Rheingau, die sagten, kommst du vorbei, rührst du mit uns? Und ich dachte, ja gut, dann rühre ich da 5 Minuten und dann kann ich wieder, geht's in den Weinberg. Nein, man rührt eine Stunde lang dieses Präparat ein, um dem Wasser eben auch Informationen mitzugeben, um es auf den Tag quasi einzustellen, und bringt das dann aus. Das war schon auch eine ganz besondere Arbeit, und erstaunlicherweise, am Anfang ist mir schwer gefallen, aber nachher fand ich, das hatte auch so eine meditative Qualität, und ich habe auch einfach gemerkt, wie sehr der Winzer seine Arbeit liebt und seinen Weinberg, und dass er eben wirklich was Gutes tun möchte.
Ihr Buch läuft natürlich auch auf die größere philosophisch-existenzielle Frage zu, dass es jetzt hier nicht um guten Wein geht, sondern auch um die Frage nach dem guten Leben.
Absolut, ja. Ja, ich hatte mich irgendwann gefragt, warum treibt mich das eigentlich so um? Ich meine, ich kann ja auch andere Bücher schreiben, warum muss ich jetzt diesem Thema nachgehen, und habe dann gespürt, immer mehr auf dieser ein Jahr dauernden Reise, dass dieses Thema mir was sagen möchte über mein eigenes Leben, dass da irgendwas schiefläuft, was ich ändern muss. Und das war eigentlich die größte Überraschung, dass ich dann tatsächlich auch durch diese Erfahrungen, die ich bei den Winzern gemacht habe und so viel gelernt habe. Ich meine, das fängt an bei der Reberziehung, dass einige Winzer sagen, ich will nicht mit Herbiziden und Fungiziden arbeiten, ich will den Rebstock so stärken, dass er das alles aushalten kann. Und ich selber habe zwei Kinder und habe die Parallelen gesehen. Es geht ja darum, irgendwie, man will die nicht formen, aber man muss sie irgendwie leiten, man muss sie stützen. Dann geht es um den Faktor Zeit. Es geht darum, mit wem man einen Wein auch trinkt. Selbst der größte Wein in der blöden Runde schmeckt nicht. Und andersrum gibt es ja immer dieses Urlaubswein-Faszinosum. Man ist irgendwo und trinkt wirklich eine Plörre und kauft sich eine Kiste und nimmt die mit nach Hause. Und zu Hause merkt man dann, wie schlecht der Wein ist. Aber im Urlaub auf der Terrasse mit der Sonne. Also es gibt so viele Aspekte, die Beschäftigung mit Wein streift, was das Leben betrifft und was es einem beibringen kann. Und da war ich sehr dankbar. Ich bin demütig geworden, und auch Achtsamkeit ist ein absolutes Trendwort. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wie man großen Wein macht, obwohl es viel Arbeit ist, dann merkt man, ohne Achtsamkeit kommt man auch nicht weiter.
Und dann der Weinberg, mit dem alles angefangen hat. Wie hat sich Ihre Beziehung zu ihm verändert?
Ja, das war ja so, dass ich den nicht mehr betreten habe. Also ich habe immer einen großen Bogen um das St. Aldegunder Himmelreich gemacht. Ich war nicht mehr im Himmelreich, nachdem wir da so gescheitert sind. Und meine Hoffnung war es, als ich das Buch begonnen habe, dass ich am Ende des Jahres es schaffe, wieder in diesen Weinberg zu gehen, weil ich meinen Frieden mit den ganzen Fehlern gemacht habe. Und tatsächlich war das möglich, und es war auch nicht schmerzhaft, sondern ich konnte das genießen, und ich konnte es auch schätzen, dass der Weinberg das gegeben hat, was er geben konnte, dass er mir das beigebracht hat, was er mir beibringen konnte. Ich war mit meinem Sohn da. Das war auch sehr schön. Die Lese war verheerend. Also es war wirklich Trauben finden und nicht Trauben lesen. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube 10 Liter rausgeholt, und im guten Jahr holen wir 300 raus. Das war nichts da, weil die Wildschweine waren da gewesen, und die haben wirklich, glaube ich, eine ziemliche Party gefeiert. Aber ich habe meinen Frieden gemacht mit diesem Weinberg und bin jetzt sehr, sehr froh über die Zeit, auch über die Fehler, die ich da machen durfte.
Carsten Henn ist der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam. So heißt das neue Buch von ihm, im Dumont Verlag erschienen, 224 Seiten, der Umfang, 20 Euro der Preis. Schönen Dank Ihnen, Herr Henn, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen, Herr Scholl.
Und nun wieder ein Ausflug hier in der Lisa zu einem neuen Klassiker. So haben wir eine sommerliche Reihe getauft, in der wir Romane vorstellen, die nach 1945 erschienen sind und unserer Meinung nach die Qualität haben, zum modernen Klassiker zu werden. Heute ist es ein beeindruckendes Buch einer afrikanischen Autorin. Hören Sie mal.
Sommerklassiker. Americana von Chimamanda Ngozi Adichie.
Ich wollte über viele Dinge schreiben. Über Liebe, aber auch über Rasse, weil es ein wichtiges Thema ist, besonders in Amerika. Die Amerikaner fühlen sich extrem unwohl mit dem Thema. Und das ist etwas, das ich erst in Amerika entdeckte. Denn in Nigeria habe ich mich nicht als schwarz wahrgenommen. Aber als ich in die USA kam, wurde ich schwarz.
Spätestens seit ihrem Roman Amerikaner, der 2013 in den USA erschien, gilt die Nigerianerin Chimamanda Ngozi Adichie in der internationalen Literaturszene als Star. Die Tochter von Akademikern hat in Nigeria Medizin und Pharmazie studiert und in den USA Abschlüsse in Kommunikationswissenschaften, Politik und Afrikanistik erworben. In den USA wurde sie vor allem für ihren Kampf gegen Rassismus und Sexismus bekannt, aber auch in Deutschland wird sie inzwischen längst gefeiert. So trat sie im vergangenen Jahr mit Angela Merkel auf und hielt die Rede zur Eröffnung des Berliner Humboldt-Forums. Als Amerikaner 2014 in deutscher Übersetzung herauskam, wurde das Buch von den Feuilletons bald zu dem Globalisierungsroman ausgerufen. Es wurde in 36 weitere Sprachen übersetzt und zum Bestseller. Die Protagonistin Ife Melu, das alter Ego der Autorin, geht, wie so viele Nigerianer aus der gebildeten Mittelschicht, in die USA.
Amerika ist etwas, das für diese Generation von Nigerianern etwas Bestimmtes bedeutet. Sie sind nicht hungrig, sie sterben nicht an AIDS oder Armut oder Krieg, aber sie träumen von Amerika als diesem besonderen Ort, wo magische Dinge passieren. Sie alle wollen nach Amerika gehen.
Und Und Ifemelu merkt sehr bald, dass es anders ist, als sie es sich erträumt hat. Man spricht mit ihr, als sei sie geistig zurückgeblieben. Man begegnet ihr mal mit künstlicher Freundlichkeit, mal mit Verachtung. Man rät ihr, dass sie sich besser die Haare glättet und auf ihren Akzent achtet, wenn sie einen Job bekommen will. Amerikaner ist ein geniales Buch über eine junge Frau auf der Suche nach ihrer Identität, die sie unter anderem mit lakonischen Sätzen wie diesem beschreibt.
Ifemelu war im Schatten des Haars ihrer Mutter aufgewachsen. Es war kohlrabenschwarz und so dick, dass es im Salon zwei Behälter Glättungsmittel aufsaugte.
Die Mutter, die selbst in Nigeria dem postkolonialen Schönheitsideal folgt und ihre krausen Haare glättet. Adichie erzählt in ihrem Roman auch von Obinze, dem Geliebten von Ifemelu in Nigeria, der nach England geht, weil er als muslimischer Mann nach 9/11 nicht willkommen in den Staaten ist. Doch in England landet er im Abschiebeknast und schließlich wieder in seiner Heimat. Eine Geschichte, die für so viele steht. Amerikaner ist ein sehr persönlicher Roman über schwarzes und feministisches Empowerment mit sehr genauen Beobachtungen einer Einwanderin von Leben, Politik und Gesellschaft der USA. Dabei ist Adichie nicht unumstritten. Ihre Äußerungen über Transfrauen, die man in ihren Augen nicht gleichsetzen könne mit Cis-Frauen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, stießen auf heftige Kritik. Ifemelu kehrt schließlich zurück nach Nigeria, so wie die Autorin.
Einer der Gründe, warum ich Amerikaner geschrieben habe, ist die Frage, was Heimat bedeutet. Und ich glaube, dass es für viele Nigerianer so ist, dass Heimat meist mehr ist als nur ein Ort. Zuhause, das kann vieles sein. Zuhause kann der Ort sein, wo du dich im Frieden mit dir selbst fühlst, wo dein Herz seine Wurzeln hat. Und für mich ist das Nigeria.
Für Chimamanda Ngozi Adichie bleibt Nigeria der Ort, wo sie am liebsten ist. Und wenn sie in Amerikaner von Nigeria erzählt, sie eintaucht in die Gesellschaft ihres Landes in all seinen Facetten, glaubt man das sofort. 600 Seiten Amerikaner bieten einen tiefen Einblick in die Seele einer Weltbürgerin.
Unsere Sommerreihe Neue Klassiker hier in der Lesart. Stefanie von Oppen hat uns Amerikaner vorgestellt von Chimamanda Ngozi Adichie. Die deutsche Übersetzung von Annette Grube, die gibt es als Taschenbuch mit 608 Seiten für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir heute nach New Orleans blicken mit einem preisgekrönten Buch der schwarzen Autorin Sarah M. Broom. Sie ist Anfang 40, erfolgreiche Journalistin und hat 2019 mit ihrem ersten Buch The Yellow House den National Book Award für Nonfiction gewonnen. Jetzt ist es auf Deutsch herausgekommen unter eben diesem Titel Das gelbe Haus, Leben und Überleben in einer Familie in New Orleans. Gelesen hat es unser Kritiker Günter Wessel, er ist im Studio. Was ist denn das für ein gelbes Haus, Herr Wessel, und wo steht es in New Orleans?
Das gelbe Haus ist das Haus, in dem Sarah Broom aufwuchs. Es steht, ihre Mutter hat es 1961 gekauft aus dem Geld der Lebensversicherung von ihrem verstorbenen Mann, ersten Mann. Das steht in East New Orleans. Es ist so ein leicht absackendes, ein sogenanntes Shotgun-Haus, also ein Haus, was sehr lang gestreckt ist, wo alle Zimmer hintereinander liegen, ohne einen verbindenden Flur. Und East New Orleans ist ein Stadtteil, dem prognostizierte man Ende der 50er Jahre eine glänzende Zukunft. Da gab es dann Immobiliengesellschaften, legten Sumpfgebiete trocken und legten Kanäle an, um dann Siedlungsgebiete zu gewinnen. Diese glänzende Zukunft war dann 1965 vorbei. Da kam ein Hurrikan namens Betsy vorbei. Der verwüstete weite Teile von East New Orleans, weil die Wassermassen erst durch diese Kanäle einströmten und dann schließlich den ganzen Stadtteil überfluteten. Das gelbe Haus wurde nicht überflutet, aber 160.000 andere Häuser damals, und danach war diese Zukunft beerdigt. Das Hochwassersystem wurde zwar verstärkt, aber East New Orleans wurde oder blieb eher so ein Stadtteil der Abgehängten dann.
Man denkt ja bei Hurricane sofort an Katrina dann später, der 2000 Menschen das Leben kostete. Wie ging es dem gelben Haus da und seinen Menschen?
Na, schlecht, muss man einfach so sagen. East New Orleans wurde komplett überschwemmt damals wieder. Und Katrina besuchte auch das gelbe Haus. Es wurde vollständig überflutet, nur das Dach guckte oben noch so ein bisschen raus. Die Familie konnte aber vorher flüchten, also es gab keine Todesopfer in der Familie. Nur ein Bruder der Autorin hat irgendwie mehrere Tage auf dem Dach des Hauses ausgeharrt, bis er dann sich schwimmend davon gerettet hat. Sarah Broom lebte damals schon in New York. Sie hatte geschafft, was den meisten Leuten aus ihrer Familie eben nicht gelungen war. Sie war der Armut durch Bildung und Ausbildung und Universitätsstudium entflohen.
Und was für eine Familienhausgeschichte erzählt sie denn nun?
Naja, sie geht weit zurück in die Zeit vor ihrer vor ihrer Geburt. Also sie schreibt über ihre Großeltern, sie schreibt über ihre Mutter, die 24-jährig mit 3 Kindern da saß und dieses gelbe Haus, als Witwe da saß und dieses gelbe Haus kaufte. Sie erzählt von ihrem Vater, dem zweiten Mann ihrer Mutter, der kurz nach ihrer Geburt gestorben ist. Sie erzählt viel von Armut und ihrer Scham darüber. Also sie hat zum Beispiel nie irgendwie Freunde nach Hause eingeladen, weil sie sich immer für dieses Haus geniert hat und für die Zustände dort. Sie erzählt von der Mutter, die versucht hat, trotz aller Probleme mit wenig Mitteln ein ordentliches Heim zu schaffen, von Arbeitslosigkeit, von Verelendung, von Gewaltausbrüchen, von einer Umgebung, die furchtbar ist. Also das ist alles so eine Lage zwischen mehreren Highways, auf denen als einziger Wirtschaftszweig noch die Prostitution irgendwie wirklich blüht. Also einer Gegend ohne Zukunft. Und das Ganze macht sie sehr detailliert. An manchen Stellen schweift es ein bisschen ab. Man braucht schon ein bisschen Geduld beim Lesen. Aber es setzt sich so ein wahnsinnig intensives Bild zusammen. Mal distanziert geschrieben, mal sehr persönlich involviert und manchmal einfach nur so von oben drauf guckend. Das heißt, aber nie voyeuristisch dabei.
Das heißt, es ist eine politische Sozialgeschichte geworden von einem New Orleans eben ganz unten?
Ob ganz unten, weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt noch Schlimmeres, aber ziemlich weit unten. Ich finde, das Buch ist so eine Art spannende literarisch-politische Familiengeschichte und Heimatkunde, so eine politische Heimatkunde. Sie kämpft darum, dass man ihren New Orleans wahrnimmt. Also New Orleans, was ja normalerweise mit Jazz, Mardi Gras, toller Küche, Lebensfreude identifiziert wird, dass man auch die andere Seite dieser Stadt sieht. Wer bestimmt eigentlich das Bild dieses New Orleans? Was ist New Orleans? Die Stadt als Touristenziel vermarkten oder die unter den Zuständen, die da leiden? Also belegt wahnsinnig gut, dass diese Stadt total korrupt ist, dass Armut und struktureller Rassismus überall sind. Also man kann das ganz einfach an einem Beispiel sehen. Es sind 1/4 der Bevölkerung, sind nach Katrina nicht zurückgekehrt in diese Stadt. Das waren überwiegend Schwarze. Auch die ganze Familie der Autorin ist nicht zurückgekehrt, bis auf den Bruder, der das alte Grundstück sozusagen hütet. Die konnten nicht mehr zurückkommen, weil sie auch keinen Platz mehr da fanden. Die weißen Viertel und diese ganzen Vergnügungsviertel wurden ganz schnell wieder aufgebaut. Aber in diesen ärmeren, schwärzeren Vierteln fehlte das Geld oder kam kein Geld an. Die Häuser verschimmelten, ganze Straßenzüge wurden niedergerissen, auch das gelbe Haus verschwand spurlos.
Das Buch hat die Autorin ja durch den National Book Award schlagartig bekannt gemacht. Hören wir da jetzt auch eine interessante politische Stimme aus den USA vielleicht?
Ja, ich glaube schon. Das ist weniger eine direkt politische Stimme, sondern es ist eine vermittelnde Stimme. Das ist eine Frau, die sehr genau hinguckt, die in ihren Büchern sehr genau Zustände beschreibt und die dadurch das Ganze wirkt dadurch sehr politisch. Also ich habe da eine große Hoffnung, muss ich sagen.
Dankeschön. Günter Wessel über das gelbe Haus. Leben und Überleben in einer Familie in New Orleans. Das Buch von Sarah M. Broom, jetzt auf Deutsch bei Hansa Berlin, übersetzt von Tanja Handels. 432 Seiten der Umfang, 26 € der Preis. Alle diese Angaben, auch die Besprechung von Günter Wessel, die lesen Sie bequem im Netz nach auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin der Niklas Wiecher, ich bin Möbeltischler, komme aus Aachen und ich habe früher von Dan Brown, das war mein Lieblingsautor, habe ich alle Bücher fast gelesen, die er hat. Und was mich besonders gefesselt hat, war die Reihe um Illuminati auf jeden Fall. Das war das erste, was ich gelesen habe. Da geht es um den Herrn Langdon, der ist ein Wissenschaftler, der will Rätsel lösen um die Illuminati, ist dort in Italien unterwegs und auch in den USA. Illuminaten, das ist eine Untergrundorganisation, ja, die sehr viel illegale Sachen macht mit Kunsthandel und all solchen Geschichten. Also ich mag keine Romane, wo man erstmal 100 Seiten lesen muss, bis es wirklich losgeht, sondern da ist man wirklich mittendrin direkt in der Story und mit vielen Morden verbunden, Thriller halt, weil es sehr, sehr spannend ist. Und das war das erste Buch, was ich am Stück durchgelesen hatte. Da war ich 15 und wir waren auf dem Weg in den Urlaub nach Formentera, nach Spanien. Ich habe es zu Hause im Auto angefangen und war fertig, als wir auf der Insel angekommen sind, nach 9 Stunden oder 10 Stunden. Und das hat meine Mutter auch noch nie erlebt damals. Und weil ich eigentlich nicht so viel gelesen habe, die Premiere bei mir so gesehen. Und ja, einfach ein gutes Buch.
In Aachen treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und Niklas Wiecher erinnert uns ja an diesen Weltbestseller von Dan Brown, Illuminati, den Mordthriller von über 700 Seiten Länge, gibt es im Taschenbuch bei Lübbe, auf Deutsch übersetzt von Axel Merz für rund 13 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das Alter spielte für Marion nie eine Rolle. Weder bei sich noch bei anderen. Wir zum Beispiel lagen 60 Jahre auseinander.
Friedrich Dönhoff, Großneffe von Marion Dönhoff, stand der Journalistin und früheren Herausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit sehr nah.
Trotzdem war sie, meine Großtante, für mich wie eine Schwester. Mal die Große, mal die Kleine. Oder einfach eine besondere Freundin.
Er hat über sie und mit ihr geschrieben und liest heute aus diesen Büchern in Frankfurt am Main. Marion Dönhoff, hier in einer alten Aufnahme zu hören, starb vor 20 Jahren. Ihrer ostpreußischen Heimat blieb sie Zeit ihres Lebens eng verbunden.
Natürlich ist meine eigentliche Heimat immer noch Ostpreußen als Vorstellung. Nicht als Ziel. Ich gehöre nicht zu denen, die also nur einen Kreuzzug für den verlorenen Osten machen wollen.
Friedrich Dönhoff liest und erzählt von Marion Dönhoff heute um 19.30 Uhr im Holzhausen Schlösschen in Frankfurt am Main. Kinderbücher spielen in Lettland eine wichtige Rolle, wie auch das Pferd als Thema in der lettischen Literatur. Die Ausstellung Das Pferd in Frankfurt am Main zeigt die Werke von 20 renommierten lettischen AutorInnen wie Ineses Sandere oder Karlis Verdjens, die über Pferde schreiben. Lettische Buchkünstlerinnen haben die Geschichten illustriert. Kuratorin Marite Klavina-Pönsken.
Dann gibt es aber auch Geschichten, die auch zum Beispiel die Geschichte Lettlands aufgreifen, weil es da zum Beispiel um eine Statue geht, wo ein Reiter auf einem Pferd saß, was wieder so eine Verknüpfung zu der Sowjetzeit hat, was natürlich aber nur ein Erwachsener verstehen würde, wenn er diese Geschichte liest. Es hat nicht nur Kinder als Zielgruppe, aber es ist ein sehr schöner erster Eindruck, um so einen Gesamtüberblick über die aktuelle lettische Literatur zu zeigen.
Das Pferd, lettische BuchillustratorInnen. Die Ausstellung ist bis zum 1. September in der Zentralbibliothek in Frankfurt am Main zu sehen. Ein Forscherpaar zieht von der Stadt in die Einsamkeit der westrussischen Wälder. Die beiden heißen Lem und Nadja und wundern sich immer wieder über seltsame Geräusche. In ihrem Roman Fon erzählt die niederländische Schriftstellerin Marente de Moor ihre verhängnisvolle Geschichte. Heute liest sie daraus in Ulm.
»Ich glaube, es kommt zurück«, sagt er erneut. »Wir sitzen auf der Veranda unter einer Decke und teilen uns einen Becher aufgewärmten Tee. Er schaut zum Himmel. Ich schaue zu ihm. Die großen Geräusche, wie er sie nennt, kommen nicht vom Gewitter oder vom Sturm. Sie sind lauter und uns schon dreimal widerfahren. Find dich damit ab, sage ich. Wir sind im Ruhestand. Zeit, uns Tagen hinzugeben, die sich wiederholen. Mit allen dazugehörigen Ritualen und Mysterien.
Fon. Heute liest Marente de Moor aus ihrem Roman um 19.30 Uhr in der Museumsgesellschaft in Ulm.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk hier im Deutschlandfunk Kultur.